Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass wir dabei sind an diesem herrlichen Sonnabend. Im ganzen Norden schien heute die Sonne und bei uns geht sie jetzt sogar erst auf. Denn zu Gast ist einer unserer Lieblingsmenschen, der wunderbare, einzigartige Kultkomiker und Unterhaltungslegende. Ich glaube, jetzt hast du es geschafft,
Mike.
Mike Krüger, und gemeinsam feiern wir Jubiläum, denn vor 50 Jahren hatte Mike seinen Durchbruch als Entertainer. Der Song damals Mein Gott Walter, Mein Gott Mike, kann ich da nur sagen.
Ja. Mein Gott Inka, einen wunderschönen guten Abend.
Ich freue mich auch, weil ich habe gesehen, es ist über 15 Jahre her, dass wir beide mal hier gesessen
haben. Also ich hätte es nicht gedacht, weil du hast dich gar nicht verändert, ich nur wenig.
Du auch gar nicht.
15 Jahre, muss man vorstellen.
Ja.
Irre. Ja? Es war wie gestern. Ich habe das Sofa wiedererkannt, alles super.
Du guckst hoffentlich auch ab und zu Sofa, denn ich meine, du bist Hamburger, da ist es ja Pflichtprogramm abends.
Also meine Frau, die jetzt, meine Frau, die jetzt gerade das guckt, wir gucken also das,
ja,
weil wir kommen, es gibt noch andere Fernsehsender, wir kommen dann meistens vom ZDF, die haben da so eine Soko,
ja,
die hört aber vor das auf. Also man kriegt noch den Rest von der Nordtour mit, dann kommt das und dann kommt nach Ulf, der kommt ja gleich, den habe ich eben in der Maske getroffen.
Hamburg-Journal.
Hamburg-Journal. Also der Abend ist für uns vorgeplant und dann kommen die Nachrichten und dann gehe ich schlafen.
Ach, ich finde das super. Ich hätte jetzt gedacht, hoffentlich sagt er nicht, um 19 Uhr geht er noch mal kurz zum ZDF.
Nein.
Nein, ne?
Nein.
Ach, gut.
Nein, niemals, natürlich nicht.
Und dann an so einem schönen Tag heute, wie habt ihr den verbracht, bis ihr dann ins Fernsehprogramm reingerutscht
seid? Wir sind sogar spazieren gegangen heute, obwohl wir gingen eigentlich viel spazieren, weil Birgit sagt, frische Luft, das tut uns gut, hat sie ja auch recht, logischerweise. Ja. Und wir sind heute spazieren gegangen, aber dann kam plötzlich, wir wohnen ja in einer Wohnung und haben in unseren Garten geguckt und haben gedacht, Mensch, so ein tolles Wetter da draußen und okay, wir haben uns schon gedacht, wir müssen eine Mütze aufsetzen, Schal umbinden, haben wir alles gehabt. Aber dann kam plötzlich ein schneidender Wind.
Ehrlich?
Wirklich Ostwind, ja, eiskalter Ostwind. Und da haben wir statt der großen Runde nur eine kleine gedreht. Aber die ist auch so eine Dreiviertelstunde.
Die kleine Hunderunde ohne Hund?
Ohne Hund, ja. Hatten wir früher, aber jetzt haben wir keinen mehr.
Da haben wir gerade Birgit gesehen. Ich glaube, das war beim Golfen. Ich hätte euch auch zugetraut, dass ihr heute schon rausgegangen wärt.
Haben wir früher gemacht. Also früher hätten wir gesagt, heute Sonne scheint, da gehen wir Golf spielen.
Ja.
Jetzt, wo wir ein bisschen älter geworden sind, gehen wir bei eisiger Kälte nicht mehr Golf spielen.
Dann wünschen wir Birgit und allen anderen jetzt eine schöne Sendung,
ja,
mit dir und mir. Und wir blicken.
Mir auch vor allen Dingen. Und aber das wird ja mit Inka, ist das
nee, oder?
Leute.
Also, wir blicken gleich auf deine außergewöhnliche Karriere als Show- und Ehemann. Können wir auch noch mal drüber sprechen, zurück. Großer Deich, da ist ja Winterwunderland.
Ja,
Wahnsinn, oder?
Das ist ja unser Skigebiet hier im
du,
Norden. Das weiß ja jeder. Hannover, Leute, wenn ihr Langlauf machen wollt, Geheimtipp, Hannover.
Bist du ein Skifahrer oder seid ihr Skifahrer?
Ich habe einmal tatsächlich in meinem Leben versucht, auf Skiern zu stehen und dann aber auch gleich ganz oben auf dem Gletscher, weil unsere Skidamen-Nationalmannschaft, die waren im Training, da war noch Christa Kienzhofer, Rosi Mittermeier und so, die waren da noch zugange. Irene Epple, die dann später unseren
Finanzminister
geheiratet hat. Und die hatten irgendwie so einen Lagerkoller oben auf dem Gletscher irgendwo. Und dann haben die gesagt, wir wünschen uns, dass Mike kommt und mit uns abends am Kamin singt. Und ich natürlich gedacht, wenn die Nationalmannschaft mich ruft, gerade die weibliche, dann fahre ich dann natürlich hin. Und dann bin ich wirklich mit unendlicher Geschichte, wie ich da hochkam und wieder runter, weil ich ja eben nicht Skifahren kann. Also irgendwann war ich da oben auf dem Gletscher und dann haben wir da mit den Mädels abends nett am Kamin gesungen und hatten viel Spaß. Und dann haben gesagt, Mike, jetzt bringen wir dir morgen Skifahren bei.
Ja.
Und ich habe gesagt, muss nicht sein. Müsst ihr nicht. Doch, doch, wir haben alles vorbereitet. Und dann hatten ja damals Sponsoren, die haben dann Skier für mich da gehabt, Skianzug, alles war für mich bereit. Und dann habe ich gesagt, wir machen erstmal was ganz Einfaches. Und das war schon so steil, das kann sich kein Mensch vorstellen, weil die leben ja auf Skiern. Ne? Die
ja,
gehen ja morgens mit Skiern frühstücken und die stehen mit Skiern auf morgens. Und einer, der nicht Ski fährt, der fällt erstmal um, kommt nicht wieder hoch. Da konnten die sich kaputt lachen, dass ich nicht wieder hochkomme. Ich sage, Leute, Mädels, hallo, ich liege hier, ich habe Skier am. Ja, steh doch auf. Ich sage, ha, 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 ha. So, und dann haben die versucht, mir, da gibt es ganz tolle Fotos, hat aber nicht geklappt. Ich fahre kein Ski.
Und seitdem nie mehr angezogen, nie mehr angeschnallt.
Abfahrt schon gar nicht.
Ja.
Langlauf haben wir mal gesagt, Birgit und ich, wir machen mal Langlauf. Das sieht so schön
ja,
einfach
so romantisch
aus.
Auch, ja, ne?
Aber auch da,
Abfahrt,
auch da fährt man mal bergab. Dann muss man hoch mit so ganz spezieller Technik. Und dann haben wir das, glaube ich, eine Viertelstunde gemacht. Und dann haben wir gesagt, Langlauf ist nichts für uns. Wir bleiben bei Golf.
Gut. Kann man ja auch. Wintergolf gibt es
auch.
Ja,
alles schön, natürlich.
Wir haben man kann auch im Winter auf eurer Lieblingsinsel Sylt auch herrlich, wenn es da ein bisschen Kruste, Schneekruste.
Auf Sylt war das früher so, heute nicht mehr. Da haben wir natürlich im Winter Golf gespielt. Und da hatten sich was Tolles ausgedacht. Da hatten die viel größere Löcher. Die waren so bestimmt fünfmal so groß wie normale Löcher.
Ernsthaft?
Weil das ja gefroren ist alles. Und dann konnte man dann wenigstens ein bisschen einpatten. Das wurde aber später wieder leider zurückgenommen. Fanden wir eigentlich ganz toll, die Idee.
Ja, weil ihr wahrscheinlich jedes Mal...
Wir haben immer eingepattet.
Eingepattet haben,
man hat auch mal im
Winter Erfolgserlebnisse.
Erfolgserlebnis im Winter.
Das ist ja immer wieder schön, ne?
Ja.
Und wer sich jetzt...
Was hat er gesagt? Freude. Da liegst du da so halbtot auf dem Sofa und du sagst, mein Gott, Krüger, wieso hast du da an diese Kamera gesprochen? Musste das sein? Heute würde ich sagen, Leute, komm, lass mich erstmal was anziehen. Oder auch dieses blaue T-Shirt, das habe ich schon so oft gesehen. Das war mein erster großer Fernsehauftritt in der Disco hier in Hamburg, Studio A.
Ilja Richter,
Licht aus, Spott an, Disco. Und da habe ich dieses fürchterliche blaue T-Shirt an. Und da habe ich gesagt, das ist nicht irgendeiner, da hatte ich 8 Begleiter, weil meine LP war schon auf 1 damals. Da hätte nicht irgendeiner von denen, die mich da begleitet haben, sagen können, Mike, hast du mal in den Spiegel geguckt, was du da anhast? Nö, die fanden, das sieht cool aus. Blaues T-Shirt, geil.
Ja, die haben auch gedacht, du bist der Star. Und wenn du das schön findest, dann mal lieber nichts sagen. Ne?
Muss nichts sagen, vielleicht gefällt ihm das nicht.
Ich meine, gerade mit dem Bauhelm werden sich vielleicht auch einige gewundert haben. Aber du hast ja damals den Elbtunnel mitgebaut.
Jawohl.
Und der ist jetzt gestern vor 50 Jahren von Helmut Schmidt zum ersten Mal schnurdurchtrennt zum Verkehr, zum Fahren freigegeben worden.
75, genau.
Wahnsinn.
Ich habe da aber schon früher gearbeitet, als er noch nicht ganz fertig war. Ja. Weil ich habe ja quasi am Rohbau teilgenommen. Und mit meinem Kumpel Olli, der auch damit in dieser sehr schönen Doku, die gibt es übrigens immer noch in der
Mediathek,
über den Elbtunnel, sehr schön geworden. Und dann haben die natürlich gesagt, Mike, ihr habt da beide mitgebaut, ihr müsst doch da ein bisschen was erzählen, haben wir gerne gemacht. Und Mike, wo du schon mal da bist, du könntest doch den Bodo mit dem Bagger umtexten auf Elbtunnel. Und das habe ich natürlich gemacht. Also es gibt eine sehr schöne Version, Elbtunnel-Version von Bodo mit dem Bagger.
Ja, du bist nämlich gelernter Betonmischbauer.
Bauer, ne? Ohne Misch, nur Bauer. Betonbauer.
Ist es für dich immer noch ein besonderes Gefühl, wenn du jetzt da durchfährst, weil du denkst, habe ich mitgebaut?
Nee, aber das war toll. Bei der Doku war es gibt ja im Moment leider immer Zeiten, wo der tatsächlich gesperrt ist, weil erstens ja der Deckel jetzt davor gebaut wird und da wird immer mal irgendwas gesperrt, weil die da irgendeine Brücke abreißen oder was weiß ich was machen. Und da war der natürlich gesperrt bei den Dreharbeiten und das fanden wir natürlich mal wieder toll, durch den Elbtunnel zu gehen, wenn da keiner fährt. Also das war schon toll. Das ist immer ein Erlebnis, wenn man durch den leeren Elbtunnel gehen kann, ist noch ganz was anderes. Da merkt man erstmal, wie groß das alles
Wahnsinn.
Ist sehr riesig.
Und 4 Röhren und mittlerweile immer noch der längste Unterwassertunnel Europas, habe ich gelesen. Wahnsinn.
Obwohl er nicht unter Wasser ist. Ihr müsst keine Angst haben, er ist nicht unter Wasser, er geht unter dem Wasser durch.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja,
nicht, dass jetzt...
Ja, eben. Ne? Aber weil es gerade hieß Rentner, Showrentner, das bist du ja gar nicht, oder? Ich habe das Gefühl, du machst immer noch ganz, ganz viel.
Ja, sagt meine Frau auch. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn wir mal ehrlich sind, ich mache nicht mehr wirklich viel. Also ich mache so ein bisschen YouTube, was natürlich Spaß macht. Also ich will es mal so sagen. Ich habe ja in meinem Leben ganz, ganz viele Auftritte, Konzerte, so, und ich war sehr viel unterwegs und da hat natürlich meine Frau zu Recht gesagt, Mike, das wäre nett, wenn du nach 40 Jahren jetzt auch mal zu Hause vorbeikommst, weil Tochter ist groß, die ist schon lange ausgezogen, wirst du nicht mitgekriegt haben, aber die wohnt schon lange nicht mehr zu Hause. Wäre schön, wenn ich nicht hier immer alleine rumsitze. Ja. Und da habe ich gesagt, hat sie auch recht. Ich bin jetzt auch viel zu Hause, aber sie weiß natürlich auf der anderen Seite auch, diese Auftritte, das hat mir zwar immer unglaublich viel Spaß gemacht, macht es mir heute auch noch teilweise. Ich mache ja keine Konzerte mehr, aber ich bin immer mal zu Gast. Morgen fahre ich nach Köln zu einer Fernsehsendung, bin da zu Gast. Also ich mache immer noch ein bisschen Musik, auch auf der Bühne, aber eigentlich hat mir immer am meisten Spaß gemacht, das Schreiben. Und wenn man 40 Jahre lang sich verrückte Ideen im Kopf hatte, das hört ja nicht auf. Mhm. Und die müssen dann auch irgendwie raus. Weil sonst fühlt man sich nicht wohl. Und da ist natürlich diese Social Media, diese neuen Medien, die sind ja gigantisch. Weil du kannst ja, wenn ich heute sage, oh, ich habe eine super Idee, ich sitze da, spiele einen Song, denke, ey, der ist ja cool, den veröffentliche ich morgen. Da hätte ich früher zu einer Schallplattenfirma fahren müssen. Die hätten gesagt, Mike, komm, findest du den lustig? Kannst du nicht die zweite Strophe noch ein bisschen irgendwie, wir müssen hier ein Presswerk anwerfen, wir müssen da Platten pressen, denk doch noch mal drüber nach. Ich gehe ins Studio, produziere das, sag hier Leute, auf den Kanal, zack, raus ist das Ding. Also das ist natürlich heute durch dieses Social Media super geworden. Ich liebe das sehr.
Ja, und du bist auch super erfolgreich. Du hast doch tatsächlich einen Number One Hit auf YouTube gelandet. Heute. Mit Alter Weißer Mann, 1 Million Mal, glaube ich, geklickt worden.
Weit mehr. Ich war ja, das ist natürlich dann, wenn du sagst, okay, erstmal musst du dich natürlich daran gewöhnen, an die Zahlen bei Social Media, weil wenn du von diesem Millionen kommst, die wir so kannten früher, also 4 gegen Willi, Einschaltquote 14 Millionen oder 7 Tage, 7 Köpfe, abends um 21:45 7 Millionen, dann sagst du, 100.000 Klicks, was ist das denn? Ja. So, oder 100.000 Follower oder 200.000 Follower, sagst du, okay, da wäre ich früher gar nicht aufgestanden. Das ist natürlich da anders, das habe ich auch gelernt alles. Ich bin ja ein sehr wissbegieriger Mensch und lerne auch schnell. Also ich habe mich jetzt an die neuen Zahlen gewöhnt. Aber dass ich noch mal mit einer Single, die ich raushaue, vor diesen ganzen Rappern, die da bei YouTube natürlich zu Recht auch die ersten 20, 30, 40 Plätze belegen, Frau David und wie sie alle heißen, die da immer vorne rumtouren. Und da kommt Mike und singt Alter Weißer Mann und Dong auf 1. Das ist natürlich extrem cool.
Wir schauen mal rein und hören rein in Alter Weißer Mann.
66 bei der Beatles Bravo Blitz Tournee, danach eine Schülerband gegründet. Yeah, 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 hinterm Schlagzeug erstmal voll, auf Ginger Baker gemacht. Bei einem Beatband Battle eine tolle Frau gesehen und sie ganz lässig gefragt, willst du mit mir gehen? Und schon beim dritten Versuch hat sie dann Ja gesagt. Eins ist ganz sicher und das ist kein Scheiß, ich wurde zwar älter, blieb aber weiß. Es gibt einfach Dinge,
ich finde es super,
die man nichts kann.
Alter Weißer Mann ist ja eigentlich ein Schimpfwort.
Ja, finde ich auch.
Aber du nutzt es im Grunde ganz anders.
Ich finde auch, es ist kein Schimpfwort. Ich finde erstmal alt kann ich nichts für, weiß kann ich auch nichts für. Bin ich geworden. So, davon handelt ja auch das Lied. Das Alter Weißer Mann, eigentlich für mich ist das kein Schimpfwort. Das hat sich irgendeiner mal ausgedacht, ich weiß nicht, wo es herkommt. Und dann sind da viele drauf eingestiegen. Was ich schon mal paradox finde, könnte ja auch Alter Schwarzer Mann. Warum Alter Weißer Mann?
Dürfen wir nicht. Politisch unkorrekt.
Ja. Hallo? Also von daher, ich sehe solche, auch solche Schimpfworte sehe ich persönlich positiv. Und deshalb ist Alter Weißer Mann für mich eigentlich eher eine positive Bezeichnung.
Und so
heißt Weil ich habe es geschafft, alt zu werden und weiß zu bleiben.
Ja, eben, muss man erst mal schaffen.
Ja, hallo?
Ne? Kann man sehr dankbar für sein. Ja. Je älter, je...
Ja.
Ne?
Ne?
Aber das Ganze...
Michael Jackson, ne? Der ist erst weiß geworden und aber nicht alt. Katastrophe.
Hast du recht. Ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, siehst du.
Aber das ist ja sogar ein ganzes Album, ne? Alter Weißer Mann. Ja. Hast du so, was ist da noch drauf?
Ich habe ja mal angefangen dann, weil ich ja, ich habe es ja eben erzählt, mir fallen all möglichen verrückten Sachen ein. Und dann habe ich viele Singles veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal, zum Beispiel über die Ampel. Dann gibt es eine sehr schöne, einer meiner Lieblingssongs ist Wärmepumpen, also in zwei Wörtern. Man kann ja Wärme sich auch pumpen. Also der Song heißt Wärmepumpen, ein sehr toller Blues, wer es noch nicht gehört hat auf meinem YouTube-Kanal. Wärmepumpen, dann gibt es einen Song, Ich bin der neue Friseur von Robert Habeck.
Der neue Friseur.
Ja, der hat einen eigenen Friseur, mit dem er immer rumreist, damit er so gut aussieht, wie er aussieht, ist ja klar.
Und ist derselbe von Annalena Baerbock?
Und muss auch
Baerbock?
Einen Friseur haben, weil der hat ja viel mehr Haare als ich auch. Also ich brauche keinen Friseur, der mit mir rumreist, aber Robert hat einen. Und das fand ich so ein lustiges Thema, weil das wurde dann veröffentlicht in der Presse, was der verdient, dieser Friseur von Robert Habeck. Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht könnte ich ja mich da bewerben, aber ich bin da zu alt und ich bin auch kein richtig guter Friseur. Aber ich habe gedacht, das ist ein gutes Thema für einen Song. Also diese ganzen Songs, die mir so in letzter Zeit eingefallen sind, die sind alle auf dieser LP Alter Weißer Mann.
Und das Super bei dir ist ja, du brauchst dir ja nur die Texte ausdenken, weil du hast ja einen, der dann für dich die Musik in 0,nix schreibt.
Ja, so ein ganz... Slizzy Bob.
Slizzy Bob.
Ja.
Und Slizzy Bob will dir mal was sagen.
Ach Gott.
Lieber Mike. Ich habe dein erstes Album gehört 1975 bei meinen Großeltern auf dem Plattenspieler und habe mit meiner ersten Gitarre dazu gespielt und gesungen. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass wir dann mal 40 Jahre so dick und eng befreundet sind wie heute und so viel miteinander zu tun gehabt haben und noch haben. Ich hoffe auf weitere 40 Jahre mit dir. Das macht alles einen Riesenspaß.
Ja, da hat er recht. Ja, er ist natürlich genauso positiv wie ich. Er sagt nochmal 40 Jahre mit dir. Danke, vielen Dank.
Ja. Aber du bist offensichtlich auch ein treuer Mensch. Ne? Ihr arbeitet schon sehr, sehr lang zusammen. Ewig. Mit deiner Band arbeitest du ewig zusammen.
Ja, ich habe erzählt, für jemanden... wir fahren morgen nach Köln. Ja. Wir haben lange nicht gespielt mit der Band. Morgen dürfen wir das mal wieder. Für einen Konkurrenzsender, ich sage jetzt den Namen nicht, aber die machen...
Interessiert uns auch
es gar gibt,
nicht.
Es gibt eine Sendung, die heißt Die besten Comedians Deutschlands. Da haben sie mich erstaunlicherweise eingeladen. Und da habe ich gesagt, Leute, und ich bin da eingeladen als Schlussact, ne, weil ich bin ja Legende, das hast du selber vorgelesen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir da mit Band und richtig Zunder geben. Und da ist natürlich, Slizzy ist natürlich in der Band und noch zwei von meinen Kumpels. Und da machen wir morgen Klassenausflug, Klassenfahrt. Da geht's nach Köln morgen, Leute. Ihr könnt euch schon freuen bei der Deutschen Bahn. Wir kommen morgen. 10:30, Dammtor geht's los.
Und dann auch so mit einem kleinen Prosecco schon vorne, ne, am Vierertisch.
Nein, nicht. Vorm Auftritt, okay.
Gut,
Verbot.
Sowieso. Dry January.
Wasser wie hier.
Ja.
Wie im NDR, Wasser.
Das hat einen guten Grund, dass es hier nur Wasser gibt.
Das hat einen guten Grund. Mike, mit Ihnen kamen wir beide, Leute.
50 Jahre dauert deine Karriere jetzt. Du hast, haben wir gerade schon ein paar angesprochen, hast unzählige Hits geschrieben, bist in Fernsehsendungen aufgetreten, hast zig, was weiß ich, hunderte, tausende Konzerte gegeben.
Nichts geschenkt, Leute, das stimmt.
Wunderst du dich nämlich manchmal selbst, wenn du das alles siehst, ja. Womit du Geld verdient hast, ja, und wie erfolgreich das alles war?
Dass das erfolgreich war, war klar, weil ich habe selber erklärt, wenn man so aussieht, was soll passieren, oder? Da bist du einfach ganz weit vorne in diesem Geschäft.
Du brauchst eine gute Selbstironie.
Ja, Selbstironie, wenn man Comedy macht, hilft. Das ist schon gut.
Ja, man muss auch über sich selbst lachen können.
Ganz wichtig.
Oder?
Weil das verstehen manche Leute nicht so richtig, die Comedy machen. Rudi Carrell zum Beispiel, ein Großmeister der Unterhaltung und Comedy, der hat ihm gesagt, Leute, 70% von 7 Tage, 7 Köpfe ist, dass wir uns selber gegenseitig verarschen, oder? So, deshalb lieben uns die Leute. Nicht, weil wir die Politiker, okay, machen wir auch alles. Aber lustig ist, wenn du einen Witz machst über Kalle und Kalle macht über deine Nase und ich mach dich nass am Schluss. Also es gab ja über meinem Tisch bei 7 Tage, 7 Köpfe waren mehrere Schüttvorrichtungen tatsächlich fest installiert im Studio. Einer für Wasser, eine für Müll, eine für... Und es gibt einen Zusammenschnitt von RTL, da werde ich, glaube ich, auf 5 Minuten, da werde ich 5 Minuten lang mit allen möglichen Mist von oben beschüttet, weil Rudi kam immer am Donnerstag war ja die Sitzung und Freitag war dann die Sendung und da hat Rudi gesagt, ich habe einen super Schlussgag, pass mal auf, Mike, du sitzt da, ist ja Herbst jetzt, ist Herbst, du ahnst es schon, du hast einen Regenschirm, der geht aber nicht auf. Und dann kommen von oben Blätter und Dreck und Regen und Sturm von vorne und so, super Schlussgag, ne, optischer Gag, super. Rudi hat immer gesagt, wir machen hier kein Radio, wir machen hier Fernsehen.
Aber das Gute war, du hast nie ein Gesicht verzogen dabei. Nein. Wenn der ganze Dreck runterkam oder das Wasser oder was auch immer er sich da hat einfallen lassen.
Immer gut.
Wir sind jetzt erstmal in Dannys Pan.
Ja.
Das ist da die Bühne, der kleine Club, wo alles angefangen hat.
Ja.
Sah es da so aus?
Also, das sah echt so aus.
Ja?
Das war echt, also,
und du warst plakatiert schon?
Ich war schon plakatiert, tatsächlich. Das übrigens das Bild, was da hinten ist mit diesen Menschen in Uniformen.
Ja?
Da war ich dann schon starr. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich war da schon starr. Ich habe nämlich in der Hand, wenn man genauer hinguckt, eine goldene Schallplatte. Und weil ich bei der Bundeswehr ganz viele Songs mir ausgedacht hatte, da hatte ich viel Zeit. Ich war Funker bei der Marine und da hat man verhältnismäßig viel Freizeit auch, weil wir waren, glaube ich, 8 Funker und wurden nur 3 gebraucht, da wo wir waren, in Jagel, Marine, Fluggeschwader 1 übrigens, schöne Grüße. Und da hatten wir viel Zeit, da habe ich viele Songs geschrieben, unter anderem auch Ich bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Immer noch heute das Lieblingslied vieler Soldaten. Und da hat meine Schallplattenfirma, als sie mir dann die goldene Schallplatte überreicht haben, gedacht, da lasse ich mal die ganzen Kumpels von der Marine kommen. Und also meine Kollegen, mit denen ich zusammen auf dem Zimmer war, wir waren ja alle so Gefreiter oder Obergefreiter, die waren alle da, mit denen treffe ich mich übrigens heute immer noch. Alle Pfingsten treffen die sich, wir haben eine eigene Webseite im Internet. Und da haben sie aber gesagt, überreichen muss das natürlich die Vorgesetzten. Und das ist, der Rechte ist unser Kaloi, unser oberster Vorgesetzter, Kapitänleutnant. Und der daneben ist unser Oberleutnant. Also da kamen dann wirklich High-Class-Offiziere, um mir die goldene Schallplatte zu überreichen.
Und das war auch hier, da hast du hier deine goldene Schallplatte,
hier
deine erste goldene Schallplatte.
Genau.
Für?
Für Mein Gott, Walter.
Dass dieses Lied auch so bekannt geworden ist, ja, ne, und so ein Renner wurde. Ich meine,
damals ist einfach so eine geniale Melodie. alleine dieser Gitarrenlauf, diese zwei Griffe, dieses Lied. Das, deshalb lieben wir
Kannst du ihn, das ist auch deine Gitarre.
Ja, pass auf, ich singe es hier mal. Auch für alle jungen Menschen, die anfangen, Gitarre zu spielen, die lieben ja dieses Lied, weil es hat tatsächlich zwei Griffe. und diese Griffe, ich konnte damals vielleicht noch drei mehr, als ich das geschrieben habe, da war ich 15. Und zwar am Riesersee in Garmisch-Partenkirchen habe ich das geschrieben. Da saß ich immer auf dem Steg als 15-Jähriger und habe gedacht, wenn ich Gitarre spiele, dann kommen vielleicht ein paar gut aussehende Mädels. War auch so. Und ich konnte aber nur zwei Griffe. Und dann habe ich gedacht, A-Moll ist schon mal gut, Ballade. Walter war nicht groß. Und dann wechselt das brutal auf G, war ja klein. Trotzdem behauptet er von den Großen, von den Kleinen einer der Größten zu sein. Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus wie ihr Alter. Und wenn sie mal was sagte, dann meist, mein Gott, A-Moll, Walter. Also alle Jungs, Mädels da draußen, die ihr Gitarre spielen wollt, kauft euch eine einfache Gitarre, meine Gitarre, die ich damals hatte. Ich weiß nicht, ob man die hier sieht, die kostete 80 Mark. Die habe ich natürlich heute noch. Und dieser Griff ist A-Moll und der ist G. Und wenn ihr die beiden Griffe könnt, dann könnt ihr schon einen Hit spielen. Ist das nicht irre?
Super. Also anfangen geht. Du hast damit immerhin wie viel? 100 auch
800.000 LPs.
Verrückt.
Das geht. Also ihr müsst nur üben, Gitarre kaufen. Es ist nie zu spät.
Aber du hast dieses Lied gespielt und da hat jemand im Publikum gesessen und hat gesagt, der Typ, der da vom Geschwader da mal gerade hier so normalerweise funkt und jetzt hier bei uns sitzt und Gitarre spielt, der ist ja cool, dem biete ich einen Vertrag
an. Als ich da gesessen habe, habe ich schon studiert, Architektur studiert. Das war auch nach meiner Lehre als Betonbauer, also schon nach dem Elbtunnel war ich dann hier, weil meine Kommilitonen haben gesagt, Mike, also du singst doch immer so lustige Lieder auf den Feten, auf unseren Studentenfeten. Und dann waren wir immer in Dennis Pann, haben zugeguckt, wie die anderen da aufgetreten sind, haben gesagt, was die da spielen, da bist du doch viel lustiger, frag doch mal hier den Typen, dem das gehört, ob du hier auch mal auftreten kannst. Und da hat er gesagt, ja, mach mal, es sind nur 20 Leute da, kann nicht viel passieren. Und dann fanden die alle, ich hatte aber auch Bob Dylan-Übersetzungen, Johnny Cash-Übersetzungen, die wollte aber keiner hören, die wollten alle diesen Schwachsinn hören. Und dann hat er gesagt, hast du noch mehr davon? Und ich habe gesagt, nee, aber kann ich ja machen. Und dann hat er gesagt, wenn du mal eine Stunde Programm hast, dann nehme ich dich hier einmal in der Woche fest ins Programm.
Und so fing das an. Und dann hast du Studium geschmissen und hast dich voll
auf die war noch erst ein Semester, Bühne. Zwei Semester konnte man sich noch beurlauben lassen. Aber als ich dann innerhalb von einem halben Jahr vom Dennis Pann in die Leishalle wechselte als Konzertort, da habe ich gedacht, vielleicht mache ich das jetzt doch weiter mit diesen Geschichten.
Gut gemacht. Und damals gab es ja auch schon Birgit, ne?
Ja.
Und die hat dir, glaube ich, auch sehr dazu geraten, oder?
Ja, nicht unbedingt.
Nicht?
Nee? Also sie hat nicht Nein gesagt, aber sie war skeptisch, weil, da gibt es eine sehr schöne Geschichte, weil ich habe natürlich von nix eine Ahnung, Architekturstudent von nix eine Ahnung, Songwriter von nix eine Ahnung, schon gar nicht von Geld. Und dachte jetzt aber, und dann kam eben einer von der Schallplatten, oder dieser Typ, dem der Laden gehörte, und der sagte, Mike, ich bin jetzt ein neuer Manager und wir machen Schallplatte und ich werde dich in Zukunft auch in größere Hallen bringen und so. Ich denke, ey, der macht von mir eine Schallplatte, ist ja Wahnsinn. Weil Schallplatten waren für mich so was Heiliges. Also Schallplatten habe ich mein Geld zusammengespart, 20 Mark, und mir dann die neue LP von den Beatles gegönnt. So, und da habe ich gedacht, der macht von mir so eine Schallplatte, wie die Beatles die haben und die Stones und so und Bob Dylan und so. Und eine Schallplatte gibt es von mir. Also wenn der gesagt hätte, ich mache 100 Stück und davon schenke ich dir 50, hätte ich auch gesagt, cool, ich habe 50, es gibt von mir 50 LPs. Und dann hat er, unterschreib mal hier. Und dann habe ich unterschrieben da unten. Und dann bin ich nach Hause. Wir wohnten damals, Birgit und ich, in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. In dem einen Zimmer wohnt mir, in dem anderen, ah, da ist sie, da, guck mal, wie die aussah. Oh, Leute.
Toll, sieht heute noch ganz toll aus, Birgit.
Ja, da versteht mich jetzt jeder, da war ich natürlich
verloren. Und ist auch noch
verloren.
Super nett und klug.
Oder da war ich verloren. Wenn du die Frau siehst, dann bist du doch verloren.
Absolut.
So. Auf alle Fälle.
Du warst eigentlich ja gar nicht verloren, erzähl mal weiter, dann merkt man's.
Ich denke, da in unserer kleinen Wohnung, du hast jetzt einen Schallplattenvertrag, du musst jetzt mal Gas geben, dann bin ich in den Sparmarkt, da war meine Schwiegermutter an der Kasse. Ich sage, Leni, du musst mir jetzt Geld leihen, ich muss Lachs kaufen, Champagner, ich muss deiner Tochter heute Abend großes Abendessen servieren, wenn sie kommt von der Arbeit, weil dein zukünftiger Schwiegersohn ist jetzt nämlich Star geworden. So. Also ich mache da einen tollen Tisch und Deck und sag, Birgit kommt rein und ich sag, guck mal hier, sagt sie, was ist los, irgendwie ganz was Schlimmes passiert. Nein, guck mal hier, Champagner, Dings, dein Freund, der hat einen Schallplattenvertrag. Und dann sagt sie, da zeig mal den Vertrag. Und ich ganz stolz zeige den Vertrag und die liest ihn nur so ganz kurz mal durch und sagt, und den hast du tatsächlich unterschrieben auch? Ja, ich sag, guck mal hier, da unten ist mein Vertrag, sagt sie, schön. Hättest vielleicht vorher mich mal anrufen müssen, mir mal zeigen und so. Also wir haben 2 Jahre, um das abzukürzen. Langer Schwede, kurzer Finn. Sie hat 2 Jahre gebraucht, um es da wieder rauszuklagen aus dem Vertrag. Aber auch das hat sie hingekriegt.
Also der Manager hätte Geld verdient, du aber nicht. Das Gleiche ist ja Otto Walkes passiert mit dem gleichen
Der hat die
Manager.
Ersten Jahre sehr viel Geld verdient, ja.
Okay.
Und dann hat Birgit es zum Glück geschafft, dass wir aus diesem Vertrag wieder rauskamen.
Und glücklicherweise hast du sie auch gleich zur Finanzministerin und zu deiner Managerin gemacht. Und seitdem läuft der Laden.
Seitdem sie quasi diesen Vertrag durchgelesen hat, da wusste ich, man muss, bevor man sie unterschreibt, Verträge lesen.
Ja, gut. Besser ist. Als du angefangen hast, Mike, da konnte man ja noch mit einem Nippel durch die Lasche und eine Gebrauchsanweisung quasi singen. Und die Leute haben gebrüllt vor Lachen. Die Frage ist, wie ist das heute? Ist der Humor der gleiche geblieben oder ein ganz anderer? Annalisa Lohmann klärt auf.
Es gibt für mich keine Grenze, was Humor behandeln darf.
Er will das Publikum nicht nur zum Lachen bringen, sondern zum Lachen zwingen. Stand-up-Comedian Moritz Neumeier aus Schleswig-Holstein. Politisch, provokant, preisgekrönt. Unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis.
Und ist deswegen der Hitlergruß so simpel? Weil du auch wusstest, wenn die so ein Zeichen machen, das wird keine Bewegung, vergiss das. Deutschland!
Neumeier ist seit mehr als 15 Jahren Bühnenprofi. Weiß, wohin sich der Humor in Deutschland entwickelt hat. Mike Krüger, deutsche Comic-Ikone. Doch ist eines seiner bekanntesten Lieder aus den 70ern noch zeitgemäß?
Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus wie ihr Alter.
So, das würde man heute zum Beispiel nicht mehr machen, weil das nennt man sogenanntes entweder Alters- oder Bodyshaming. Sonst super gut.
Mein Gott, Alter.
Die Themen sind dieselben wie früher. Etwa Männer und Frauen und vor allem Sex.
Damit sie weiß, was ich zu bieten habe.
Als meine Tochter geheiratet hat, da habe ich eine ganze Ferne mit Frikadellen gemacht.
Oha. Ganz viele Leute, die das machen und die jetzt damit krass erfolgreich sind, können das deswegen sein, weil Torgi den alle vorbereitet hat von, guck mal, das ist jetzt übrigens unser Ding, dass ich spiele hier alle Rollen, guckt euch das doch mal an.
Humor ist längst nicht mehr nur das, was Fernsehsender für massentauglich halten. Publikum erreicht man seit ein paar Jahren hauptsächlich über das Internet.
Natürlich habe ich gezeigt, ich bin noch ein maskuliner Mann.
Wer sich irgendwann damit befasst hat, weiß das, dass weiße ältere Männer mögen weiße ältere Männer. Und im Fernsehen war es so, dass da waren Leute und die haben bestimmt, wer hat Erfolg im Fernsehen und damit wer hat Erfolg in Deutschland. Und dann haben die das bestimmt, ihr 10 sei das jetzt und dann waren die 10 das. Und jetzt ist das ausgehebelt. Was viele Leute im Fernsehen, gerade ältere männliche Redakteure, immer noch nicht verstehen, ist, niemand ist mehr angewiesen aufs Fernsehen. Das Fernsehen hat mit Erfolg absolut nichts mehr zu tun, wenn es um Comedy geht, sondern ausschließlich Internet.
Noch keine Chancengleichheit, doch auch Frauen auf der Bühne werden immer sichtbarer, wie Anna Bartling.
Ich hatte letztens einen Auftritt in Hamburg und danach ist ein Mann zu mir gekommen, der meinte, dass er extra aus Köln angereist ist. Und das ist ja total nett. Also habe ich mich bei ihm bedankt, wir haben uns kurz unterhalten, ich bin dann nach Hause gefahren. Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, weil er total enttäuscht war, weil ich ihm tatsächlich gar nicht angeboten habe, mit ihm zu schlafen. Gar nicht.
Das ist mega lustig. Es ist mega feministisch. Vor Caroline Kebekus weiß ich nicht, wie viele weibliche Comedians auf der Bühne solche Sachen angesprochen haben und ein großes Publikum das gut fand.
Und noch etwas findet ein immer größer werdendes Publikum gut. Das politisch Inkorrekte, wie in Falsch aber lustig.
Gib mir einen Slogan für Österreich.
Hier wirst du auch ohne Xbox zum Kellerkind.
Mozart, Falco, Hitler, sei du selbst.
Humor heute darf alles. Oder?
Ja, ist die Frage, Humor heute darf alles? Hast du das Gefühl, man darf heute mehr?
Nee, also ich hab da eine ganz andere, nicht eine ganz andere Meinung. Ich habe natürlich eine eigene Meinung zu dem Thema. Bei mir ist Humor eigentlich immer meine eigene Grenze. Da waren ein paar Sachen dabei, da würde ich sagen, erstmal, ich kann nicht drüber lachen. Zweitens, überschreitet das meine Grenze. Aber jeder muss ja für sich die Grenze finden. Und wenn er sagt, ich mache Witze über Heil Hitler, und das witzig findet, dann muss er das machen. Aber ich finde es nicht witzig. Das heißt, jeder muss für sich selber entscheiden, wo seine Grenze ist auf einer Bühne. Weil ich habe ja die Verantwortung, wenn ich da stehe und vor mir sitzen 2000 Leute und die lachen nicht, dann ist was falsch, weil dann haben die es nicht verstanden, sondern dann ist das, was ich vortrage, verkehrt. Dann muss ich mir was Lustigeres ausdenken. Und wenn ich anfange, sie zu beleidigen oder so, dann habe ich auch keine gute Stimmung. Das heißt, für mich ist immer ganz wichtig, dass da eine positive Stimmung im Saal ist. Und wenn die da ist, ist es natürlich nichts Schöneres, was man machen kann auf der Welt, als auf so einer Bühne stehen und Leute unterhalten. Weil ich bin natürlich der Einzige, der weiß, wie es weitergeht. Ja. Das heißt, ich stehe natürlich da oben und habe dann so moderierende Geschichte an, wo mich fragende Menschen, 2000 fragende Menschen angucken. Und ich denke schon, während ich das erzähle, Leute, ich weiß, in 10 Sekunden liegt ihr alle am Boden hier. Und dieses Gefühl, dass, wenn man das nicht selber erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet, weil das macht so einen Spaß natürlich. Und wenn die dann wirklich ausrasten, dann ist das eigentlich das, was man möchte als Komiker auf der Bühne. Ich will weder provozieren, ich will keinen belehren. Ich singe das, was mir gerade lustig einfällt. Und wem das auch gefällt, der ist Fan von mir. Und die anderen, denen das nicht gefällt, denen gefällt es nicht.
Humor hat ja so seine Zeit. Würdest du sagen, wenn du heute als Mike Krüger anfangen würdest, hättest genau die gleichen Chancen? Oder war eben in deiner Zeit auch genau dieser Humor gefragt und hattest damit Glück?
Das war natürlich, ich komme natürlich aus einer Zeit, also meine Vorbilder waren ja Schubert und Black, Ulrich Roski, auch alles Menschen, die lustige Lieder gesungen haben. Und damals die Comedy, wir haben ja aus Spaß manchmal gesagt, wir haben uns das die ersten 10 Jahre ja die Comedy geteilt in Deutschland. Da gab es Otto, da gab es Karl Dall, da gab es Jürgen von der Lippe. Da gab es mich und wir haben auch so untereinander so eine Rangfolge gehabt. Also wenn einer wieder einen Hit hatte, dann war der auf 1 und dann hat Karl gesagt, wieso, ich bin da auch auf 1. Und dann habe ich gesagt, schreib mal einen Hit. Und dann kam, diese Scheibe ist ein Hit, so jetzt bin ich vorne. So, und wir hatten natürlich untereinander unglaublich viel Spaß. Wir mögen uns ja heute, Karl leider nicht mehr bei uns, der fehlt auch sehr. Aber wir mögen uns natürlich alle unglaublich aus der Zeit damals. Aber wir haben natürlich alle nicht nur Stand-up gemacht, was ja heute die Kollegen hauptsächlich tun, sondern wir haben auch alle noch irgendwie Songs gehabt. Und Songs haben natürlich den großen Vorteil, dass sie auch 50 Jahre später noch gesungen werden. Das heißt, wenn ich heute egal wo auf eine Bühne gehe und fange an, den Nippel zu singen, dann brauche ich nirgendwo den Refrain selber zu singen, weil den singen auch heute noch alle mit.
Vielleicht kriegen wir den ja gleich auch noch hin. Aber du hast ja angefangen in der Schülerband als Schlagzeuger. Und dann kam aus so ganz pragmatischen Gründen die Gitarre dazu. Und Gitarre nicht nur spielen, sondern selber bauen. Das ist die große Leidenschaft des Mannes, den uns Sabrina Pfeiffer jetzt vorstellt.
Er spielt sie nicht nur, er baut sie auch. Und das mit beinahe wissenschaftlicher Präzision. Denn Martin Kemmler ist Hobby-Gitarrenbauer und promovierter Chemiker. Seine Gitarren sind Experimente. Warum, erklärt er gleich. Im schleswig-holsteinischen Hohdorf hat Martin Kemmler direkt neben seinem Haus eine Gitarrenwerkstatt. Alles liegt bereit für eine neue Jazzgitarre.
Das ist jetzt eine Garnitur, aus der wird dann so eine Jazzgitarre entstehen. Hals habe ich schon ein bisschen vorgefertigt, Griffbrett, Halsblock, Zargen, Decke und Boden. Und daraus wird dann diese Jazzgitarre gebaut.
Die einzelnen Bausteine fügt der gebürtige Schwabe innerhalb von 4 bis 6 Monaten in seiner Freizeit zusammen.
Es geht ein bisschen in die Hände und irgendwann ist es auch so, dass dann hier Blasen kommen, muss man aufhören, muss man einen Tag pausieren, dann geht's dann weiter.
Seine Leidenschaft für alte Jazzgitarren hat der 63-Jährige beim Aufarbeiten entdeckt.
So eine kaputte, nicht bespielbare alte Gitarre dann wieder zum Leben zu erwecken. Und da gibt es sehr tolle Überraschungen, manchmal klanglich. Also unglaubliche, tolle Klänge kommen dann da raus. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal selber eine Gitarre bauen. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann war ich sehr überrascht, wie gut die klang. Hätte ich mir nicht vorstellen können.
16 Gitarren hat er inzwischen gebaut, hunderte restauriert. Seltene Gitarren wie dieses italienische Schätzchen aus den 30er Jahren behält und sammelt er. Kemmler hat sich auf sogenannte Archtop-Gitarren spezialisiert. Die bauchigen Jazzgitarren begeistern ihn. In Sachen Lackierung kommt ihm sein eigentlicher Job als Chemiker zugute.
Die Nitro-Lacke von den Jazzgitarren, die rühre ich auch selber an und mache ich auch selber. Aus Pigmenten mit Nitrocellulose-Lack. Es ist total kreativ. Es ist irgendwo ein bisschen der Ausgleich zu dem Industriejob, den ich ja mache. Es ist, wenn die Gitarre dann fertig ist, ganz fertig, und man zieht die Saiten auf, schlägt dann den ersten Ton an. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Wie das dann klingt. Ein bisschen was mache ich anders, probiere ich, wie das dann sich auswirkt, auch klanglich. Und das ist dann, eigentlich sind alle meine Gitarren auch gewisse Experimente gewesen.
Mit dem Jazzgitarristen Alfredo Padilla hat er gemeinsam an einer Gitarre getüftelt und die Wünsche des Berufsmusikers mit einfließen lassen.
Das ist mein Traumgitarre auf jeden Fall. Das ist ein großer Kürzler. Ich bin, das sind nicht nur ein Freund, das ist nur die beste Gitarre, die ich immer habe. Das hat eine Resonanz. No? Das kannst du, ein Tonspielung, das bleibt immer dort. Jeder Detail, das die Gitarre hat, ist super schön.
Wenn er nicht gerade eine kleine Jam-Session einlegt, spielt Kemmler in einer Rockband. Natürlich mit seinen eigenen Gitarren.
Ist halt selber gebaut und man denkt dran, damals waren es noch irgendwelche Bretter, Hölzer, und jetzt ist es eben die Gitarre, auf der ich spiele, und das ist natürlich eine tolle Sache dann.
Ab und zu verschenkt Martin Kemmler auch eine von seinen handgefertigten Gitarren an Freunde und Familie.
Sehr cool, oder?
Sehr cool.
Toller Mann, toller Musiker. Und
sehr gut.
Auch sehr schön.
Birgit hat schon wieder Schweißperlen auf der Stirn, weil sie denkt, oh, da fährt Mike jetzt hin und holt sich noch eine Gitarre. Wir haben keinen Platz mehr für Gitarren.
Ist
doch,
so?
Man hat immer Platz für Gitarren. Ja? Das ist eine alte Weisheit. Man hat immer genug Platz für Gitarren.
Nur verschiebst du sie unters Bett.
So, für alle, die jetzt die ganze Zeit geübt haben, wir hatten eben C und A-Moll, nee, A-Moll und G. Jetzt kommen noch zwei Griffe dazu, C und F. Und dann hat man den nächsten Hit. Ihr seid alle bereit hier?
Wir sind bereit.
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Sache auf. Aber erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken wir dann drauf und schon geht die Sache auf. C, F, G, C.
Mike, du bist ein wunderbarer Gast. Vielen, vielen Dank und komm bitte wieder, ja?
Unbedingt.
Möglichst bald.
Ich warte nicht wieder so lange.
Nee, nicht 15 Jahre. So lange habe ich hier keine Zeit mehr. Gast von morgen ist Dr. Caroline Notebart. Sie ist Neurowissenschaftlerin, erzählt auch ganz spannende Sachen. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonnabend und freuen uns morgen mit Ihnen auf den Sonntag. Tschüss, geht weiter mit dem Landesprogramm.
Tschüss.